warum ich als Wissenschaftler der Bibel glaube. Damit das auch ein bisschen wissenschaftlich klingt, habe ich jetzt ein paar Folien mitgebracht. Wir sehen hier auf diesem Bild zunächst einmal so etwas, was wir aus der Schule noch alle kennen, eine Gauss-Verteilung. Eine Gauss-Verteilung, es gibt an, wie also bestimmte Werte aus einem Wertebereich verteilt sind. Und man stellt fest, in vielen Fällen verhält sich das also nach einer solchen Glockenkurve. Also zum Beispiel, wenn man ein Beispiel aus der Praxis nehmen, wenn eine Firma Glühlampen herstellt und dann feststellt, wie groß die Ausschüsse sind, dann liegt das auch vielleicht auch nach einer bestimmten Verteilung aus. Oder die Größen bei der Herstellung irgendwelcher Maschinenbauteile, die liegen meistens in einem Mittelwert und dann Abweichungen, die liegen dann entsprechend nach einer solchen Kurve, einer solchen Verteilungskurve. Und ich habe jetzt eine solche Kurve einmal gewählt, hier auch, um die Aussagen der Bibel darzustellen. Und ich meine das gar nicht mal so verkehrt, dass man das tun kann. Wenn man die Bibel liest, stellt man fest, dass die Bibel auch eine solche Verteilung hat von Aussagen. Es gibt Aussagen, die ein weites Spektrum umfassen. Und zwar kann man zwei Bereiche unterscheiden, die ich hier so dargelegt habe. Eins ist der Bereich des Glaubens und das andere ist der Bereich des Wissens. Und diese Fläche, wenn Sie das noch aus der Schule wissen, wenn man die integriert, also diese Fläche bildet, ist das ein Maß für die Menge, wie das also vorkommt, jetzt zum Beispiel hier in der Bibel auch. Wir sehen, das Überwiegende an Aussagen der Bibel bezieht sich auf den Glauben, also über Gott, über Jesus Christus, über die Gemeinde, über die Heilsgeschichte und viele andere Dinge, die wir dem Glauben zuordnen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Aussagen, die würden wir dem Wissen oder auch den Wissenschaften zuweisen. Und darauf will ich ein wenig zu sprechen kommen. Und dann gehören diese Aussagen zur Geschichte, zur Geografie, zur Astronomie oder zu allgemein zu verschiedenen Naturwissenschaften. Wenn wir die Frage stellen, ob eine Aussage wahr ist oder nicht wahr ist, zunächst mal in der Wissenschaft oder eingegrenzt nochmal auf das Gebiet der Mathematik, dann war es früher so gewesen, der bekannte Mathematiker Hilbert hat geglaubt, dass man diese Welt, in der wir leben und die gesamte Mathematik, dass wir das vollständig beschreiben und beweisen können. Das war eine große Euphorie, die er gehabt hat. Den letzten Vortrag dieser Art, den er gehalten hat, in dieser Form, war in Königsberg 1930 gewesen und wo er nochmal so richtig das so betont hat, wir werden alle diese Dinge wissen und beweisen können. Und schon ein Jahr später kam ein anderer Mathematiker mit dem Namen Gödel und er hat das, was er gesagt hat, mathematisch bewiesen, dass es falsch ist. Und das ist der sogenannte Gödelsche Unvollständigkeitssatz, der sehr wichtig ist eigentlich, dass wir ihn auch kennen. Und zwar, was besagt er? Er besagt, wenn dieses die wahren Aussagen sind, das ist diese große Ellipse und diese kleine Ellipse, das sind die beweisbaren Aussagen. Dann sehen wir daran, dass die meisten Aussagen nicht beweisbar sind, obwohl sie wahr sind. Also eine Aussage hier aus diesem Gebiet ist wahr und lässt sich nicht beweisen. Das ist ein Phänomen in der Mathematik. Also nicht alle wahren Aussagen sind beweisbar und die beweisbaren Aussagen sind nur eine Teilmenge aller wahren Aussagen. Das gilt, wie gesagt, streng genommen, wie wir es hier sehen, zunächst einmal für die Mathematik. Wir haben alle den Eindruck, in der Mathematik könnte man alles beweisen. Das stimmt nicht. Die Mathematik ist eine rein formale Wissenschaft, in der man eigentlich das vermuten würde, so wie das Hilbert auch ausgesprochen hatte. Aber das wissen wir heute, es gab einen Schock in der Mathematik, als Gödel dieses hier herausgefunden hat und auch bewiesen hat. So, jetzt kommt die weitere Schlussfolgerung in allen anderen Wissenschaften, in der Physik, in der Chemie, in der Astronomie. Gibt es keine Beweise? Grundsätzlich nicht. Das ist vielleicht auch ein Schock für Sie, dass man das so sagen muss. Das Fallgesetz ist nicht beweisbar. Es ist nur in der Praxis messbar. Aber niemand kann es beweisen. Und das gilt für alle Sätze der Physik, für alle Sätze der Astronomie oder Biologie oder sonst was. Es ist nichts beweisbar. Nichts. Doch können die wahr sein, die Aussagen. Aber sie sind vom Grundsatz her nicht beweisbar. Auch die Naturgesetze sind nicht beweisbar. Also seien Sie darum vorsichtig, wenn Sie irgendwo etwas hören und man sagt, das ist wissenschaftlich bewiesen. Der Teil, der wissenschaftlich bewiesen ist, ist dieser kleine Ausschnitt und der gehört zur Mathematik. Alles andere ist nicht beweisbar. Insbesondere, wenn behauptet wird, die Evolution oder so sei bewiesen, wissenschaftlich bewiesen. Sie ist nicht beweisbar. Ja, sie kann nur in Frage gestellt werden, möchte ich mal sagen. Und man kann daran glauben, das ist was anderes. Das zunächst einmal generell zu wissenschaftlichen Aussagen, dass Sie das in der richtigen Weise einordnen. Jetzt eine andere Frage, die für uns von Bedeutung ist, nämlich, wie ist das nun mit Aussagen, die wir in der Bibel vorfinden und die die Wissenschaft sagt? Drei Modelle sind hier generell denkbar. Entweder sagen wir, oder das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, die Bibel ist höher anzusiedeln von der Aussagekraft und die Wissenschaft liegt darunter. Wenn das so ist, dann kann die Bibel die Wissenschaft bestätigen, widerlegen oder korrigieren. Es kann aber auch sein, dass dieses Modell das Richtige ist, nämlich, dass die Wissenschaft oberhalb angesiedelt ist der Bibel, sodass die Wissenschaft in der Lage ist, Aussagen der Bibel zu bestätigen, zu widerlegen oder auch zu korrigieren. Und die dritte Variante, die man noch sich vorstellen kann, ist die, dass man sagt, Bibel und Wissenschaft liegen auf gleicher Ebene. Keine ist hervorgehoben der anderen, sodass man immer versuchen muss, einen Kompromiss zu finden zwischen den Aussagen und dass man das Ganze harmonisiert. Sie finden in den Büchern, die geschrieben worden sind, in der Literatur, das, was Menschen gemacht haben, alle drei verschiedenen Modelle. Und das ist das Problem, mit dem wir auch konfrontiert sind, wenn wir Bücher lesen. Es gibt viele Bücher, die dieses versuchen zu harmonisieren. Ein Ergebnis dabei ist diese theistische Evolution, wo man das harmonisiert und sagt, das ist ja irgendwo doch voneinander zu kriegen. Soll uns aber heute nicht interessieren, das ist nicht das Thema von heute Abend. Und es gibt eine ganze Reihe von Aussagen, die in der Weise gestaltet sind, dass man sagt, die Wissenschaft korrigiert die Bibel. Die Bibel bleibt also ein Buch, das irgendwo offen ist und ständig korrigiert werden muss nach dieser Auffassung. Ich werde Ihnen gleich sagen, welche Auffassung ich hier vertrete und wie meine Aussagen auch sein werden. Es ist immer wichtig, dass wir den Standpunkt vorher sagen, dass wir wissen, was dann auch kommt. Ich vertrete diese Auffassung und diese Auffassung will ich jetzt versuchen, anhand verschiedener Beispiele hier zu belegen, um dafür Argumente zu sammeln. Zunächst einmal eine Frage, die uns alle bewegt und viele Wissenschaftler sind fasziniert von dieser Frage, woher kommt das Universum? Wie ist es entstanden? Alle diese Fragen in diesem Zusammenhang. Da gibt es sehr, sehr viele Bücher, die darüber geschrieben worden sind und wir wollen uns einmal ein wenig hineindenken in alle diese Denkweisen. In jedem Jahr gibt es neue Bücher zu diesem Thema und ich zitiere mal so einfach einige Punkte, die da so auch da zu finden sind. Zum Beispiel der britische Physiker Hawking, der das Buch geschrieben hat, eine kurze Geschichte der Zeit. Er sagt, nach wie vor haben wir ein unstillbares Bedürfnis zu wissen, warum wir hier sind und woher wir kommen. Das heißt, die Grundfrage, das Grundproblem hat er voll erkannt. Und dann sagt er, wir sehen uns in einer befremdlichen Welt leben. Wir möchten verstehen, was wir um uns her wahrnehmen und fragen, wie ist das Universum beschaffen, welchen Platz nehmen wir in ihm ein, woher kommt es und woher kommen wir? Warum ist es so und nicht anders? Also das sind Grundfragen, die ihn bewegen und so gibt es dann viele Lösungen, Ideen, die da angeboten werden. Also wollen wir die Frage stellen, braucht unser Universum einen Urheber oder braucht es keinen? Kann man das auch irgendwie so erklären? Und dazu mal so einige Aspekte, die hier zusammenzutragen sind. Die Germanen früher haben sich auch schon mit dieser Thematik beschäftigt und sie glaubten, wenn sie abends sich den gestirnten Himmel ansehen, dass dieses Himmelsgewölbe, was sie gesehen haben, so eine Decke ist, die durchbohrt ist mit einigen Löchern. Und durch die Löcher schaut man durch und das ist das, was man von Walhall drüben sehen kann. In Walhall ist es hell, das ist Licht und das sind die Löcher in dieser Wand. So haben sie das Universum gedeutet. Jean Paul, ein deutscher Dichter, schreibt voller Pessimismus Folgendes. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott. Starres, stummes Nichts, kalte, ewige Notwendigkeit, wahnsinniger Zufall. Wie ist jeder so allein in der weiten Leichengruft des Alls? Hier sehen wir, was dabei rauskommt beim Denken, dass man sagt, das ist alles ohne Gott entstanden zu denken. Der bekannte Dichter Friedrich Schiller hat sich auch mit der Frage des Universums beschäftigt und in seinem bekannten Gedicht, die Hymne an die Freude, da schreibt er Folgendes. Was den großen Ring bewohnet, huldige der Sympathie, zu den Sternen leitet sie, wo der Unbekannte thronet. Ihr stürzt nieder Millionen, ahnest du den Schöpfer Welt, such ihn überm Sternenzelt, übern Sternen muss er wohnen. Was sagen wir dazu? Ist das gut? Ist das richtig? Wie? Nun, stellen wir es mal fest. Er sagt zunächst mal, der Unbekannte. Er kennt ihn also nicht. Und wenn er sein muss, was er postuliert, dann muss er ganz weit weg sein. Nämlich weit über den Sternen hinaus. Und hier haben wir, komme ich nochmal zurück auf das, die Dinge, die ich heute Nachmittag gesagt habe. So ist, wenn man über Gott redet, aber nur allgemein über Gott und ihn nicht in Jesus kennt, dann wird die Sache immer unpersönlich. Die Sache wird erst dann persönlich, wenn wir ihn durch Jesus finden. Ich habe gerade ganz aktuell gelesen, in die kanadische Regierung hat beim Regierungsantritt wird ein Gebet gesprochen. Das ist eine gute Sache, eine gute Übung. Und jetzt erstmals ist dieses Gebet korrigiert worden und der Name Jesu ist aus diesem Gebet rausgenommen worden. Und hier sehen wir auch, da kommt dieser Prozess rein. Jetzt wird nur noch von dem Allmächtigen, von dem Gott irgendwie gesprochen. Und die Begründung ist, dass man jetzt pluralistisch offen ist. Und da sehen wir auch, was dabei passiert. Man wird wirklich auch pluralistisch und offen und weit, aber man hat den die Väter gemeint haben, verloren. Und die hatten auch richtig erkannt, dass dieser Gott wirklich nur in Jesus zu finden ist. Aber gerade jetzt, ganz aktuell habe ich es gelesen, hat man das gestrichen. Der Urknalltheoretiker Steven Weinberg hatte einst geschrieben in seinem Buch Die ersten drei Minuten, je begreiflicher uns das Universum wird, umso sinnloser erscheint es auch. Und er meinte damit, je mehr wir das deuten vom Urknall her, umso weniger erkennen wir, dass es überhaupt noch einen Sinn hat. Welchen Zweck hat das alles? Er hat jetzt ein neues Buch geschrieben und in diesem schreibt er jetzt Folgendes. Er hat über die Frage nach Gott da auch weiter nachgedacht und hat gesagt, falls es einen Gott gibt, der besondere Pläne mit den Menschen hat, dann hat dieser Gott sich wirklich große Mühe gegeben, sein Interesse an uns nicht sichtbar werden zu lassen. Es erschiene mir unhöflich, wenn nicht sogar respektlos, einen solchen Gott mit unseren Gebeten zu behelligen. Auch hier merken wir wieder, das ist ganz deutlich und typisch für all diese Aussagen, dass hier allgemein von Gott gesprochen wird, dass immer ein philosophischer Gott, ein irgendwie gedachter Gott, aber es ist niemals der Vater Jesu. Merken wir, dass das also ganz allgemein einfach nur formuliert wird. Und dann sagt er weiter, je mehr wir an unserem Gottesbegriff herumtüfteln, um ihn plausibel zu machen, desto nichtssagender wird er. Ist klar. Wenn man von der Bibel weg und von der Bibel losgelöst über Gott redet, wird das nur noch eine mathematische oder philosophische Formel, mehr nicht, worüber man redet. Der Astrophysiker Jim Peebles von der Princeton-Universität sagt übereinstimmend mit ihm dann auch, ich glaube gern, dass wir einfach Treibgut sind. Als Konsequenz natürlich dieses Denkens, dass wir aus einem Urknall irgendwo herkommen. Ist auch konsequent durchdacht, letztlich zu Ende gedacht, muss man da sagen. Und noch einen Punkt, jetzt kommt Steven Weinberg auch ein Stück weit auf die Bibel zu sprechen und ich will Ihnen das auch einmal hier als Zitat weitergeben, was er sagt. Seit Davids Zeiten haben die Sonne und die anderen Sterne ihren Sonderstatus eingebüßt. Wir wissen, dass sie Kugeln aus glühendem Gas sind, die zusammengehalten werden von der Gravitation und vor einem Kollaps bewahrt werden durch den Druck, der von der Wärme aufrechterhalten wird, die von thermonuklearen Reaktionen im Innern der Sterne ausgeht. Über die Herrlichkeit Gottes sagen uns die Sterne nicht mehr und nicht weniger als die am Boden liegenden Steine. Also er hat den endgültigen Bruch, kann man sagen, mit Gott, mit dem Gott der Bibel vollzogen. Wie schätzen wir solche Denkweisen ein, wenn wir das lesen, wenn wir das hören? Nun, ich würde das vergleichen mit einem Geigenkünstler oder jemand, der ein anderes Musikinstrument gut beherrscht und damit umgehen kann und wunderbare Musik damit auch zeigen kann und darbieten kann. Wenn man so ein Musikstück von Bach oder was immer wir nehmen würden, physikalisch untersucht, mit Hilfe aller Möglichkeiten, die wir haben im Bereich der Akustik, und das untersuchen würden, dann würden wir das alles darstellen, was wir messen, und könnten das in Diagrammen darstellen und so weiter. Aber all das, was wir physikalisch da herausbekommen, trifft nicht den Gehalt des Musikstückes. Ist doch klar. Obwohl wir alles physikalisch messen können. Und genau das ist die Situation dieser Leute. Dass sie aus rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten, dass sie nur die rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten beobachten und den tieferen Sinn nicht erkennen können. Es bleibt ein Unterschied. Und zwar der darin liegt, dass man ein und dieselbe Sache sehr unterschiedlich sehen kann. Ich will das an einem anderen Beispiel deutlich machen, und zwar an dem französischen Astronomen Charles Fehrenbach. Er ist bekannt geworden und ist ausgezeichnet worden dafür, dass er die beiden Magellanschen Wolken, die von der südlichen Halbkugel aus gesehen werden können, näher untersucht hat. Also ein Fachastronom, der sich lange mit der Astronomie beschäftigt hat. Und er wurde in einem Interview gefragt, was ihm das Weltall bedeutet, was es ihm sagt. Und jetzt hören wir seine Antwort. Er sagt, Wirklichkeiten zu schauen, die den anderen verwehrt, Naturerscheinungen zu verstehen, die die anderen nicht begreifen können, fordert uns noch mehr auf, vor dem Weltall zu staunen. Sicherlich finde ich als Astronom Gott nicht darin, doch bleibe ich auch als Astronom ein Glaubender. Das Staunen bleibt. Hervorgerufen durch die Weiten, die Grenzenlosigkeit und die wunderbaren Wechselbeziehungen der Gestirne. Aber auch durch die Frage, wie ist die Welt beschaffen jenseits der Grenzen? Und dann wurde ihm die zweite Frage gestellt, was ihm das Bibelwort bedeutet aus Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und da sagt er, o ja, ich glaube, ich möchte hinzufügen, dass auch das Leben und ebenso das Atom seine Herrlichkeit rühmen. Die Bedeutsamkeit dieser biblischen Worte ist für die Gegenwart noch eindrücklicher geworden. Wir sehen also, dass hier von Fachastronomen dasselbe, was sie beobachtet haben, sehr unterschiedlich bewertet wird. So ist das eben. Wir deuten diese Welt nach unterschiedlichen Maßstäben. Ich las einmal eine nette Geschichte, die ich ihr mal so weitergebe, die das in besonderer Weise, diese Unterschiedlichkeit der Denkweisen zum Ausdruck bringt. Zwei Menschen gehen an einem warmen Sommerabend am Strand spazieren. Und sie beobachten den sternübersäten Himmel, und sie sehen plötzlich ein Licht auf dem Meer. Der eine, das war ein pensionierter Professor für Physik, der in seinem Auto immer eine ganze Anzahl von Messgeräten mit sich führte. Und als er dieses Licht dort sah, ging er sofort zum Auto, holte seine Messgeräte und fing an, das alles genauer zu analysieren. Mit einer Stoppuhr stellte er die Länge der Lichtblitze fest, mit einem Photometer die Helligkeit und mit einem Spektrometer das Spektrum dieses Lichtes, das er dort beobachtete. Und als er alles hatte, fuhr er nach Hause und er kommt zu seiner Frau und die Frau sagt, du bist so aufgeregt, du musst irgendwas Tolles erlebt haben. Erzähl doch mal, wie ist es dir ergangen? Und dann sagt er, ja, ich beobachtete etwas, das ich als einen erhitzten Wolframdraht in einer Silikathülle identifizierte, der ein regelmäßiges Muster von Blitzen sichtbarer Strahlung einer Intensität von 2500 Lumen aus einer Entfernung von etwa 850 Metern vor der Küste aussandte. Jetzt kommt der zweite, der auch dort am selben Strand war, genau dasselbe beobachtet hatte. Es war ein Pfadfinder, der sich auf dem Weg nach Hause befand. Und er geht nach Hause und die Mutter stellt fest, er ist auch ganz aufgeregt. Und die Mutter fragt, sag mal, was hast du erlebt? Erzähl doch mal. Also genau dieselbe Frage. Und er sagte, ja, ich sah ein Boot auf dem Meer, das SOS-Signale aussandte. Da habe ich die Küstenwache alarmiert und die hat sofort ein Rettungsboot ausgesandt. So konnten die Havaristen gerettet werden. Hier sehen wir dieselbe Beobachtung, aber eine unterschiedliche Deutung und eine unterschiedliche Beurteilung und eine unterschiedliche Tat, die daraus folgte. Und so sehen wir die andere Deutung zu dem, was wir vorhin gehört haben, ist die, die in der Bibel steht. Im Psalm 8 lesen wir, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Du, den man lobet im Himmel, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Hier sehen wir, hier folgt etwas ganz anderes aus diesem kurzen Text. Hier wird uns gesagt, es ist ein Urheber da, der alles gemacht hat und der sich nicht nur um das große Universum kümmert, sondern ganz bewusst und gezielt um jeden Einzelnen von uns. Eine ganz andere Sichtweise, die hier herauskommt. Und genau das sagt uns ja auch der Römerbrief im ersten Kapitel. Ich zitiere das einmal aus Römer 1, 19 bis 21. Denn was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen wohl bekannt. Gott selbst hat es ihnen ja kundgetan. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. Wir sehen, aus der Schöpfung lässt sich erkennen, dass ein Urheber sein muss. Sogar seine ewige Kraft und Gottheit können wir daraus erkennen. Ich möchte jetzt einmal im Zusammenhang mit dem Universum einen Tatbestand einmal herausgreifen, nämlich die Zahl der Sterne. Nach heutigen Abschätzungen... Ach so, ja, das blendet, ja, vielen Dank, danke für den Hinweis. Nach heutigen Abschätzungen der Astronomie gibt es etwa 10 hoch 25 Sterne. Das ist eine 1 mit 25 Nullen daran. Niemand kann sich das mehr vorstellen. Vorhin haben wir kurz erwähnt den Computer und die Geschwindigkeiten, die heutige Computer haben. Die schnellsten machen etwa 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Wenn man einmal einen Computer dieser Geschwindigkeit zählen lassen würde bis zu der Zahl der Sterne, kann man überlegen, wie lange er wohl zählen würde. Ich habe das mal ausgerechnet. Dieser schnelle Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen, um nur einmal die Zahl der Sterne durchgezählt zu haben. Diese Erkenntnis haben wir erst im auslaufenden 20. Jahrhundert, das ist noch gar nicht so lange bekannt, dass es wirklich so viele sind. Und jetzt schauen wir einmal hinein in die Aussagen der Bibel. In Jeremia 33, Vers 22, da sagt uns Gott, dass die Zahl der Sterne von niemandem gezählt werden kann. Da heißt es nämlich, wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Ich stelle mir das immer ganz praktisch vor, wie so ein Gespräch gewesen sein könnte zwischen dem Jeremia, der das aufgeschrieben hat, und einem Astronomen der damaligen Zeit. Ein spannendes Gespräch, stelle ich mir vor. Der Astronom, der davon Kenntnis bekommen hat, was der Jeremia da aufgeschrieben hat, der hat gesagt: Jeremia, lass die Finger von der Astronomie, du hast keine Ahnung. Du hast noch nicht einmal ein Semester Astronomie studiert und du machst dir eine Aussage über so gewichtige Dinge. Wir haben das studiert, wir forschen darüber und wir haben die Sterne gezählt. Es gibt nämlich etwa 3000 Sterne. Wir haben sie registriert, wir haben sie zu Sternbildern zusammengefasst, wir kennen uns am Himmel aus. Und ich stelle mir vor, Jeremia, was soll der arme Mann sagen? Er sagt: Ja, stimmt, ich muss recht geben. Ich muss dir recht geben. Astronomie habe ich nie studiert. Und dann sagt er: Aber ich kenne den, der sie gemacht hat. Und der hat es mir gesagt. Ich schreibe es auf. Ich glaube es. Auch wenn ich selbst nicht fassen kann. Und das ist für mich erstaunlich. Und da komme ich wieder jetzt zurück auf das Thema, warum ich als Wissenschaftler der Bibel vertraue, dass erst jetzt im auslaufenden 20. Jahrhundert diese Wahrheit der Bibel auch wissenschaftlich herausgefunden ist. Jetzt wissen wir, dass es so ist. Niemand wird jemals die Sterne zählen können. Noch nicht einmal mit den schnellsten Computern schaffen wir das, mal durchzuzählen.
Ja? Wie ist denn einer nur auf die 10, auf die Zahl 10 und 25 gekommen? Ich meine, da muss er nur einlaufen, wenn er so kommt. Das gehört ihm auch schon was dazu.
Ne? Ja, das
10 und 26 oder 24 ist...
Da habe ich im vorigen Jahr, glaube ich, hier mal einen Vortrag gehalten drüber, da habe ich das also näher entwickelt. Es gibt aber ein kleines Büchlein, wozu gibt es Sterne? Ja, da steht das. Dann lesen Sie da mal ein bisschen nach, dann werden Sie das dann noch finden. Gut. Nur erstmal in dieser Kürze hier. Das ist für mich erstaunlich. Die Bibel ist nie korrigiert worden. Sie ist ein für alle Mal stückweise natürlich geschrieben worden, aufgeschrieben. Da haben Leute im Namen Gottes das fixiert, die Information, die sie nicht selbst erdacht haben, sondern die ihnen geschenkt ist, haben das fixiert. Und wir nach so langer Zeit stellen fest, das stimmt, was sie gesagt haben. An einem kleinen Punkt haben wir das einmal so nachvollziehen können, dass die Aussage der Bibel tragend ist, dass das durchträgt. Es kommt sogar noch mehr hinzu. Im Psalm 147, Vers 4, da steht: Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Das heißt, der Schöpfer selbst kennt sie alle. Er hat sie auch gezählt, aber nicht in 30 Millionen Jahren. Er braucht keine Zeit dazu, weil auch er der Herr ist über alle Zeit. Das kann er in einem Nu tun, genauso wie er sie auch in einem Nu geschaffen hat. Und nennt sie alle mit Namen. Jeder Stern also, den wir sehen, wenn wir mal rausgehen abends, hat von Gott einen eigenen Namen bekommen. Auch das wird uns hier mitgeteilt. Gut, das war ein Punkt. Da waren wir bei dem Großen gewesen. Jetzt gehen wir einmal in das Kleine rein. Wir haben ja gesehen, dass wir an den Werken der Schöpfung erkennen können, dass ein Schöpfer ist. Das will ich einmal deutlich machen an diesem Bild hier. Was wir hier sehen, ist ein sogenanntes DNS-Molekül. Das ist dieses Material, mit dem die Information in unseren Zellen gespeichert ist. Jede Zelle unseres Körpers enthält die vollständige Information zum Aufbau unseres Körpers. Alles ist darin enthalten. Was wir hier sehen, diese Speichertechnik, ist die am stärksten miniaturisierte, die es überhaupt gibt. Mit unseren Chips auf den Computern sind wir meilenweit, um es wissenschaftlich auszudrücken, Zehnerpotenzen weit entfernt von dieser Dichte. Sie ist unnachahmlich, und zwar deswegen aus zwei Gründen. Weil die Buchstaben beim genetischen Alphabet einzelne Moleküle sind. Das schaffen wir nicht in unserer Speichertechnik. Und außerdem ist dies eine räumliche Speicherung. Alle Speicherungen, die wir in unseren Chips haben, sind Flächenspeicherungen. Die Tiefe brauchen wir nur aus technologischen Gründen. Also nur die Fläche trägt etwas bei zur Speicherung von Informationen. Hier haben wir die räumliche Speicherung, die einzige räumliche Speicherung, die es gibt. Und darum kommt diese unvorstellbar hohe Informationsdichte zustande. Und jetzt, auch hier möchte ich mal ein klein wenig rechnen. Ich habe hier mal so ein Taschenbuch mitgebracht. Und ich stelle mir einmal vor, wir hätten einen Stecknadelkopf von diesem Material. Das ist sehr klein. Wir sehen hier 2 Nanometer Durchmesser. Ein Nanometer ist 1 Milliardstel Millimeter. Ein Milliardstel. Entschuldigung, 1 Milliardstel Meter. Ja? 2 × 10⁻⁹ Meter sind das. 1 Milliardstel Meter. Oder 1 Millionstel Millimeter. Millimeter kennen wir, ja, so ein bisschen. Und davon 1 Millionstel. Das ist also, davon 2 Nanometer. Das wäre der Durchmesser. Der Radius also 1 Nanometer. So klein ist das hier strukturiert. Sonst hätte das auch nicht Platz in jeder Zelle unseres Körpers. Dann habe ich einmal Folgendes ausgerechnet. Wenn wir uns vorstellen, von diesem Material, das der Schöpfer für unsere Genetik verwendet hat, wenn wir davon einen Stecknadelkopf nehmen würden, von diesem Material, und ich würde die Information von Taschenbüchern darin abspeichern wollen, das können wir im Augenblick noch nicht, aber wenn wir das könnten, wir können das umrechnen, wie viel Information dort gespeichert ist, und könnten dann ausrechnen, wie viel solcher Taschenbücher darin Platz hätten, in einem einzigen Stecknadelkopf. Will mal jemand schätzen, wie hoch der Bücherstapel wäre, den man dort unterbringen könnte? Ja, das ist schon gut, was Sie sagen. Vielleicht haben Sie es auch gelesen schon. Nein? Ja, sehr schön. Aber das ist die richtige Antwort. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Dieser Bücherstapel, den wir abspeichern könnten in einem Stecknadelkopf, im Volumen eines Stecknadelkopfes, der wäre noch 500 Mal höher. 500 Mal höher. Also es ist unvorstellbar. Wir sehen also sowohl das Große als auch das Kleine ist also vom Schöpfer bis ins Letzte durchkonstruiert. Vielleicht nochmal ein paar Dinge, die uns helfen können. Alleine beim Genom des Menschen, also bei dem Erbgut des Menschen, da sind 3 Milliarden Buchstaben verwendet. Also diese genetischen Buchstaben, die wir dort vorfinden. Wenn man diese Buchstabenkette einmal mit der Schreibmaschine schreiben würde, in eine einzige Zeile reinschreiben würde, dann würde diese Zeile reichen vom Nordpol bis zum Äquator. In Schreibmaschinen, normaler Schreibmaschinengröße. Und sie würde, wenn sie an 220 Arbeitstagen daran schreibt, ununterbrochen, pro Jahr, dann würde sie 95 Jahre daran schreiben. Auch das noch, ja. 300 Anschläge pro Minute, ja. 95 Jahre. Dann hätte sie das geschrieben, was in jeder Zelle unseres Körpers steht. Wenn man glaubt, dass das von alleine entstanden ist, einschließlich der Information, die da drin steht, denn da steht ja drin, wie alle Stoffe unseres Körpers hergestellt werden sollen, und in unserem Körper haben wir zum Beispiel 50.000 verschiedene Eiweißstoffe. Die müssen alle hergestellt werden. Da muss die chemische Formel von bekannt sein. Und das steht hier alles in diesem DNS-Molekül drin. Dann gewinnen wir einen Eindruck davon, wo wir auf der besseren Seite liegen, wenn wir glauben, das hat einen Urheber, oder wenn wir glauben, das ist von ganz alleine durch irgendwelche Zufallsprozesse entstanden. Die Bibel nun sagt uns, dass hier ein Urheber ist, und das passt ganz genau zu dem, was wir auch wissenschaftlich sagen, von der Information, vom Informationsbegriff her. Information ist eine geistige Größe. Information ist keine Eigenschaft der Materie. Die Materie kann niemals Information hervorbringen. Das ist unmöglich. Sondern das wissen wir von jedem Brief, von jeder Postkarte, von allem, was geschrieben steht. Heute haben wir bei Tisch auch noch eine schöne Anekdote gehört, einen Brief in einer Postkarte. Auch das hat immer einen Urheber. Und so auch bei dieser Information, von der wir wirklich sagen können, das ist sehr genial gebaut, sehr genial konstruiert, alles und dort hineingeschrieben. Da sagen wir, das wäre es von alleine entstanden. Ich komme jetzt zu einem anderen Gesichtspunkt, warum ich die Bibel für sehr präzise, für glaubwürdig und wahr halte. Und zwar aus wissenschaftlicher Sicht zunächst einmal, ganz unabhängig vom Glauben. In der Bibel finden wir eine ganze Fülle von Prophezeiungen. Stellen wir uns einmal vor, in der Bibel würde eine einzige prophetische Aussage stehen. Und nehmen wir einmal an, die Wahrscheinlichkeit, dass es erfüllt, sei 50%, ja oder nein, durch Zufall erfüllt. Einfach, dass eine Aussage gemacht und wie groß ist der Zufall, dass sie es erfüllen kann oder nicht, dass sich das Ereignis auch wirklich, dass das Ereignis wirklich so eintrifft. Ich setze einmal 50% an. 50% ist sehr, sehr hoch angesetzt und damit bin ich auf der sicheren Seite. Das macht man in der Mathematik so bei Abschätzungen. Man macht die Abschätzung so groß, dass man immer auf der sicheren Seite liegt, dass man die entsprechende Schranke immer unterhalb der oberen Schranke bleibt. So, wenn ich das tue und angenommen in der Bibel würde eine Prophezeiung stehen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese eine gerade zutrifft, 50% oder 0,5, wie wir sagen. Jetzt stellen wir uns vor, in der Bibel würden zwei Prophezeiungen stehen, die unabhängig voneinander sind und wir müssten jetzt sehen, ob sie sich erfüllt oder nicht. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit dann? Nun, für eine ist es 0,5 und für zwei ist es 0,5 mal 0,5, also 0,25. Wir sind noch alle frisch heute Abend, ich merke das. Jetzt können wir auch noch die dritte Prophetie berechnen. Nehmen wir einmal an, es gibt drei Prophetien in der Bibel, dann müssten wir rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Und das sind? Das ist ja wunderbar, ohne Taschenrechner, ja? 0,125, also ein Achtel, ja? Und wir sehen, wie man das rechnen muss. Man muss also immer rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5 und so weiter, bis die Anzahl durch ist der Prophetien, die es gibt. Nun ist bekannt, das hat mal jemand in sehr mühsamer Arbeit mal ausgeführt. In der Bibel ist es so, dass 3268 prophetische Angaben sich so erfüllt haben, wie es dort steht. Es gibt mehr als 6000 Prophezeiungen in der Bibel, aber die haben sich noch nicht alle erfüllt. Wir wissen ja, es gibt viele Aussagen, die noch erst erfüllt werden müssen, was das Ende betrifft und auch viele Aussagen, besonders aus dem Buch der Offenbarung und so weiter, die noch zukünftig sind, die können sich noch nicht erfüllt haben. Aber eine so große Zahl von über 3000 hat sich bereits erfüllt. Und jetzt kann man einmal die Frage stellen, ist es möglich, dass sich so viele Prophezeiungen so erfüllen können? Jetzt ohne die Wirkung eines Gottes, der dafür sorgt, dass es geschieht. Das ist ja immer die Frage. Und der das auch gesagt hat. Und das habe ich einmal ausgerechnet. Da muss ich rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5 bis 3268. Ja? Das kann man also mit dem Taschenrechner gerade noch ausrechnen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Das ist ja eine interessante Frage. Wie wahrscheinlich, was kommt da als Zahl raus? Nun, das Ergebnis will ich Ihnen nennen. Das ist 1,7 mal 10 hoch minus 984. Diese Zahl kann sich nun niemand mehr vorstellen unter uns. Diese Wahrscheinlichkeit ist so sehr gegen Null, dass man die umgekehrte Fragestellung sagen kann, ist die Bibel wahr, alleine unter dem Gesichtspunkt der Prophezeiungen, die in der Bibel stehen. Und dann kommt raus, die Wahrscheinlichkeit oder die Sicherheit 1 praktisch. Denn das, was hier steht, ist also ganz verschwindend gegen Null. Also wir können auf diese Weise sagen, die Bibel ist hundertprozentig wahr. Ich habe das oft vor Wissenschaftlern auch so gesagt und ich habe immer oft gestaunt, da hatte man kein Gegenargument mehr. Denn das, da lag man immer bei meinen Annahmen auf der sicheren Seite. Das ist mal eine ganz andere Art und Weise der Argumentation. Das habe ich übrigens auch immer an den Universitäten in Russland gezeigt, dieses Beispiel. Und da waren die Wissenschaftler oft also ganz erstaunt und wir hatten lange Diskussionen. Nach jedem Vortrag in der ehemaligen Sowjetunion musste man rechnen, mindestens eine Stunde Diskussion unter den Wissenschaftlern und Studenten. Viele Fragen sind aufgebrochen, echte Fragen, wo die Leute wissen wollten, wie ist das wirklich. Das macht froh, wenn man das so erlebt, dass Menschen in solch einer Weise fragend sind. So, aber jetzt wollen wir an diese Wahrscheinlichkeit einmal rankommen. Wir wollen eine Vorstellung haben. So wie wir uns vorhin überlegt haben mit dem Computer, wie lange der zählt, die Zahl der Sterne, haben wir einen Eindruck bekommen. Wenn ich nur sage 10 auf 25, verlieren wir jede Vorstellung. Aber so können wir uns vorstellen, der zählt 30 Millionen Jahre, also da erkennen wir, wie groß diese Menge ist. Und das hat der Schöpfer am vierten Schöpfungstag gemacht. Das deutet auch auf seine gewaltige Macht hin, mit der er bei der Schöpfung vorgegangen ist. Aber jetzt zu diesem Wahrheitsaspekt der Bibel aus der Sicht der Prophezeiungen. Wenn man diese Zahl sich einmal vorstellen will, dann habe ich versucht, ein anderes Beispiel zu finden, wo wir uns das ein klein wenig vielleicht vorstellen könnten. Und zwar haben wir vorgestellt, einen der nächsten Sterne von unserer Erde, das ist der Sirius. Der Sirius ist 8,7 Lichtjahre von uns entfernt. 8,7 Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht zurücklegt in einem Jahr. In einer Sekunde schafft das Licht 300.000 Kilometer. Jetzt können Sie ausrechnen, nicht? Eine Stunde 3.600 Sekunden, ein Tag 24 Stunden und so weiter, ein Jahr 365 Tage. Dann kann man ausrechnen, wie viele Kilometer das sind. Nun, das sind 82,3 Billionen Kilometer. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir denken uns mal von der Erde bis zum Sirius, bis zu dem Stern, eine Schnur gezogen. Nur ein Gedanken alles. Machen wir ein Gedankenexperiment. Eine Schnur. Und auf dieser langen Schnur, da sitzen dicht bei dicht Ameisen. Eine Ameise, sagen wir, ist 5 mm lang. Und dann könnten wir ausrechnen, wie viele Ameisen auf dieser Schnur Platz haben. Die Zahl werde ich Ihnen auch noch gleich nennen. Längs, das ist ein Längs hier. Also das haben wir, jetzt sind die 8,7 Lichtjahre, die haben wir 82,3 Billionen Kilometer. Und jetzt haben wir, wenn wir das mit dem Flugzeug zurücklegen würden, mit einem Düsenjäger, mit 1000 Stundenkilometern, dann wären wir damit 9,4 Millionen Jahre unterwegs, von der Erde bis zum Sirius, ja? Das können wir uns vorstellen. So, jetzt wie viel Jetzt müssen wir Folgendes noch bedenken. Alle Ameisen sind schwarz auf der Schnur. Aber eine Ameise ist rot. Eine einzige. Das ist diese hier. Eine rote Ameise. Niemand weiß, wo die rote Ameise auf der Schnur sitzt. Ja? Aber irgendwo, auf dieser langen Strecke, sitzt die irgendwo. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir fahren mit dem Düsenjäger 9,4 Millionen Jahre unterwegs. Angenommen, wir leben so lange und so weiter. Und wir sollten dann, wenn wir irgendwo unterwegs sind, auf den Knopf drücken und sagen, jetzt sind wir gerade in dieser Sekunde oder Millisekunde oder Nanosekunde, sind wir an der roten Ameise vorbeigefahren. Ja, können wir uns das vorstellen? So, jetzt ist die Frage, wie groß ist wohl die Wahrscheinlichkeit, wenn wir also einsteigen und die 9,4 Millionen Jahre fahren, dass wir gerade die rote Ameise erwischen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Nun, das kann man ausrechnen. Sie merken schon, ich rechne alles aus. Geben Sie mir die entsprechenden Aufgaben und ich rechne. Also, Folgendes. Diese Ameise, die eine herauszufinden, die mit dem roten Farbtupfer, ist 6 mal 10 hoch minus 20. 6 mal 10 hoch minus 20. Auf der gesamten Schnur, ich wollte Ihnen die Zahl hier noch sagen, haben 16,5 Trillionen Ameisen Platz. Ja? Das sind ungefähr 63.951 Cheops-Pyramiden. Also wenn wir eine Cheops-Pyramide nur aus Ameisen hätten. Also so viele, also rund 64.000 Cheops-Pyramiden Ameisen hätten wir, die wir dort verteilen würden. Und wenn wir die Cheops-Pyramiden alle nebeneinander stellen würden, dann würde das reichen, oder vom Nordpol bis zum Südpol, das sind 20.000 Kilometer. Und dann hätten wir gerade 61.000 Cheops-Pyramiden hätten dann gerade Platz auf dieser langen Strecke. Also so viele wären das, die Platz hätten auf der Schnur. Und da müssten wir jetzt die eine rauskriegen. Das ist 10 hoch minus 20. Ja? Um die eine zu finden. Und wir sehen oder haben den Eindruck, das ist äußerst unwahrscheinlich, ja unmöglich, dass wir das treffen würden. Wir würden die eine Ameise noch nicht mal treffen, wenn wir eine Schnur hätten, die hier so lang ist wie dieser Raum. Da die richtige rauszutippen, ist schon fast unmöglich. Ja. Das ist also sehr kleine Geschwindigkeit. Wie? Naja, wir drücken ja in einem Nu, nicht, dass wir die genau per Lichtblitz sozusagen die gerade genau treffen. Das wollen wir alles voraussetzen, dass wir die entsprechende Messtechnik hätten, um genau die dann auch anzublitzen. So, jetzt sehen wir also, zwischen dieser Zahl, die wir hier für die rote Ameise ausgerechnet haben, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich so viele Prophezeiungen erfüllen, so wie sie sind, klafft nochmal eine riesige Zahl. Und jetzt wollen wir uns nochmal überlegen, wie groß die Zahl ist, die dazwischen klafft, wenn ich nämlich beide ins Verhältnis setze. Es kommt nämlich dabei heraus, dass diese rote Ameise zu treffen viel, viel wahrscheinlicher ist, als dass sich so viele Prophezeiungen, wie sie in der Bibel stehen, zufällig erfüllen würden. Und zwar um wie viel, um welches Maß ist das unwahrscheinlicher, dass sich diese Prophezeiungen von alleine erfüllen? Das sind, diese Zahl steht hier, 35,4 mal 1 Milliarde hoch 107. Das bedeutet also 1 Milliarde mal 1 Milliarde mal 1 Milliarde mal 1 Milliarde, das 107 mal hintereinander. So viel mal ist das unwahrscheinlicher, dass sich die Prophezeiungen erfüllen, wenn irgendjemand eine Aussage macht. In Wirklichkeit ist es noch unwahrscheinlicher, denn die Aussagen der Bibel sind immer von der Art, dass die Grundwahrscheinlichkeit für ein Ereignis äußerst gering ist. Also zum Beispiel, wenn es heißt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird, wenn das im Alten Testament steht, dann müsste man eigentlich so rechnen, wie viele Orte gibt es auf der ganzen Welt und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit unter den vielen Orten, dass es nun gerade dieser eine Ort ist und so weiter. Also wesentlich kleiner als 0,5. Aber ich habe 0,5 gerechnet, bin ich also immer auf der sicheren Seite. Wir haben also gesehen, wenn man die Prophezeiungen einmal sich anschaut, dann bekommt man hier den Eindruck, die Sache kann nicht von alleine geschehen, sondern hier steht der lebendige Gott hinter, der dafür sorgt, dass seine Aussagen auch so zutreffen. Oft über Jahrhunderte, sogar über Jahrtausende hinweg wird das erkannt werden oder wird das geschehen, was er gesagt hat. Also wir sehen von der mathematischen Seite her, mit einer erdrückenden astronomischen Zahl wird uns hier eine Gewissheit vermittelt der Wahrheit. Haben wir das vielleicht mindestens so, sagen wir mal, eine Ahnung bekommen für das Maß dessen, wie die Bibel, sagen wir mal, in einem Risiko etwas schreibt und das dann auch wirklich wirklich genau so ausgeführt wird. Das wollte ich damit auch vermitteln. Sie brauchen die Zahlen nicht zu wissen. Nur, dass Sie mal den Eindruck gehört haben, wie glaubwürdig das Ganze ist, wenn wir uns mit dieser Bibel beschäftigen. Auch einmal aus wissenschaftlicher Sicht. Ich möchte jetzt einmal ein Beispiel herausgreifen von den vielen tausend prophetischen Angaben in der Bibel, um an einem Beispiel einmal ganz exemplarisch zu zeigen, von welcher Art manchmal die prophetischen Aussagen sind und in welcher Weise sie manchmal nach langer Zeit erfüllt werden. Und zwar, wir waren sicher, manch einer von uns war schon mal in Israel. Darf ich mal fragen, wer war schon mal in Israel? Oh, fast alle. Und wer hat dort in Israel das goldene Tor gesehen? Ja, alle. Denn jeder Reisebus wird dorthin geführt oder wird mindestens gezeigt, dass hier das goldene Tor in der Stadtmauer von Jerusalem. Und alle Tore sind geöffnet. Nur dieses eine Tor ist verschlossen. Warum? Moment, jetzt werden wir das mal ganz Schritt für Schritt werden wir das mal durchgehen. Also die ursprüngliche Stadtmauer Jerusalems hatte 12 Tore. In Nehemia 3 und 12, wer das nachlesen will, das sind die Tore namentlich erwähnt. Also Schaftor, Fischtor, Misttor, Taltor, Brunnentor, Wassertor, Rosttor, Ratstor und so weiter. Das sind dort alle erwähnt. Mit der Zerstörung im Jahre 70 nach Christus durch die Römer wurden auch die Mauern Jerusalems zerstört. Und jetzt greife ich einmal zurück auf eine Aussage im Alten Testament beim Propheten Hesekiel, Kapitel 44, 1 bis 2. Diese Stelle wollen wir einmal lesen. Und zwar heißt es dort, hierauf führte er mich in der Richtung nach dem äußeren gen Osten gerichteten Tor des Heiligtums, das aber verschlossen war. Da sagte der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben, es darf nicht geöffnet werden, und niemand darf durch dasselbe eingehen, weil der Herr, der Gott Israels, hier eingezogen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Wir hatten übrigens in Israel bei einer Reise eine gute Diskussion mit unserem Reiseführer. Das muss ja immer ein Jude sein. Und gerade über diese Bibelstelle. Also dieses Tor, von dem hier die Rede ist, das soll verschlossen werden, verschlossen bleiben, mit der Begründung, dass hier der Herr, der Gott Israels, eingezogen ist. Wer ist dieser Herr, dieser Gott Israels? Das ist Jesus. Ja? Dieses Tor heißt auch das Osttor, und so kommt das auch hier vor in dem Text. Nun war Folgendes passiert. Einige Jahrhunderte später war ja Jerusalem unter türkischer Herrschaft. Und der Moslem Suleiman, der Türke, hatte auch davon gehört, dass der Messias kommen wird vom Ölberg und dass er dort einziehen wird, wohl als das Tor, hatte er gemeint. Und zwar kannte er offenbar die Stelle aus Sacharja 14, 4 und 5, wo es heißt, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, der von Jerusalem liegt, gegen Morgen, also im Osten. Dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Suleiman wollte verhindern, dass der Messias kommen wird und dann in Jerusalem einzieht, durch das Tor gen Osten. Und so hat er gesagt, diese Sache werden wir spielend verhindern, nämlich dadurch, wenn wir das Tor zumauern. Dann kann er einfach nicht kommen. Das halten wir dicht. Und solange wir hier sind, sowieso nicht, das ist ja dicht, also er kann nicht kommen. Und wir sehen hier, dieser Mann hat also aufgrund einer Bibelstelle, die er falsch verstanden hat, etwas getan, womit er eine ganz andere prophetische Aussage erfüllt hat. In späteren Jahrhunderten. Dieses Tor wird auch nicht geöffnet werden. Auch in den nächsten Jahren nicht, wo längst kein Suleiman mehr herrscht in Jerusalem, weil dieses Tor verschlossen bleibt. Weil hier der Messias eingezogen ist. Ein Hinweis auch für die Juden, die ja immer die Frage stellen, ist er nun schon gekommen oder nicht? Wir hatten vor einiger Zeit in Braunschweig einen Vortrag von Professor Pinchas Lapide. Und er hielt einen Vortrag über das Neue Testament. Und er hat dabei viel über Jesus gesagt. Und am Ende habe ich ihm eine Frage gestellt. Konnte man also Fragen stellen. Ich habe eine Frage gestellt. Er hat gesagt, ich möchte einmal von Ihnen wissen, wer ist für Sie ganz persönlich Jesus? Sie haben ja viel über Jesus gesagt, aber wer ist für Sie Jesus? Und dann sagte er, Jesus ist für die Juden, ganz allgemein gesagt, für die Juden einer wie Mose oder wie die Propheten. Und Jesus ist für sie, er meinte jetzt für uns, der Messias, der gekommen ist. Und dann sagte er, für uns Juden ist der Messias noch nicht gekommen. Wir warten noch auf ihn. Hatte er drei Versionen. Ich denke, ich will ja wissen, was er nun sagt. Er hat immer allgemein gesagt. Und dann sagte er, und jetzt will ich Ihnen sagen, was ich denke. Dann sagte er, möglicherweise, der Satz ist bei mir hängen geblieben, dreimal unterstrichen, möglicherweise ist der Messias, auf den wir warten und von dem Sie meinen, dass er schon gekommen ist, ein und dieselbe Person. Punkt. Also er hat sich da schon sehr weit vorgewagt. Vielleicht kommt er noch ein Stück weiter, dass er sagt, auch für mich ist er schon gekommen. Er ist der Sache sehr, sehr nahe, fand ich, durch diese Aussage. Er sagte, möglicherweise. Also er hat es offen gelassen. Wenn wir die Bibel sehen und die Bibel uns anschauen in all den Aussagen, dann möchte ich noch eine Sache hinzufügen, die wir einmal wissenschaftlich vielleicht betrachten können. Wir hatten ja heute Nachmittag schon uns auch kurz mit dem Kolumbus beschäftigt. Und ich möchte einmal die Frage bedenken, ob es sein könnte, dass Kolumbus seine Idee nach Westen zu segeln, um dann in Indien anzukommen, vielleicht aus der Bibel hat. Warum wohl? Das will ich Ihnen mal zeigen. Jedenfalls von der Möglichkeit her besteht das. Und zwar, wenn wir uns einmal, wir schauen uns mal vier Aussagen an bezüglich der Wiederkunft Jesu. Eine Aussage finden wir in Offenbarung 1, Vers 7. Da steht: Siehe, er kommt in den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle Geschlechter der Erde. Also die Aussage, die hier steht, ist: Bei seiner Wiederkunft werden ihn alle Menschen sehen. Alle, steht hier. Erste Aussage. Vielleicht auch ein Stück, was ich Ihnen jetzt hier vorführe, auch wie man manchmal mosaikartig manche Bibelstellen zusammensetzen muss, zum selben Thema natürlich, sonst darf man das nicht machen, zum selben Thema, um dann zu einer neuen Aussage zu kommen. Das ist das Prinzip der schlussfolgenden Auslegung. Durch Schlussfolgerung können wir neue Erkenntnis gewinnen. Jetzt kommt die nächste Aussage, die steht in Matthäus 24, Vers 27, und da heißt es: Denn wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Diese Aussage macht hier deutlich, dass Jesus plötzlich wiederkommen wird, in einem Nu. Hier wird das Bild gebraucht vom Blitz, der auf einmal aufleuchtet, ist er da. Also, alle Menschen werden ihn sehen und er wird plötzlich kommen. Das ist die Aussage. Jetzt nehmen wir eine weitere Aussage hinzu. Jetzt wollen wir wissen, die Tageszeit. Zu welcher Tageszeit wird er kommen? Und das wird beschrieben in Lukas 17, Vers 34. In derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Also ganz eindeutig, er kommt in der Nacht. Am Tage müssen wir nicht damit rechnen. Nach diesem Text. Ja? In der Nacht. Er kommt in der Nacht. Also wenn wir uns hinlegen heute Nacht, kann es sein, dass er kommt. Ja? In der Nacht. Wie? Ja, hier wird ein Einwand gemacht. Hier ist Nacht und woanders ist dann Tag. Jetzt müssen wir weiterlesen. Wir lesen zwei Verse weiter. Und da steht: Zwei werden auf dem Felde sein. Ich habe ergänzt des Tages. Die Bauern könnten uns das sagen, wann sie auf dem Felde sind. Bei Tage natürlich. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Es geht hier um die Aussage, dass bei seiner Wiederkunft entweder gehören wir zu ihm oder gehören wir nicht zu ihm. Einer ist angenommen, der andere ist verworfen. Das ist die eigentliche Aussage des Textes. Aber wir sehen hier, so ganz beiläufig, so ganz nebenbei, ist gar nicht die Absicht des Textes, gar nicht die vordergründige Absicht, wird hier davon geredet, von einer Situation, die des Tages stattfindet. Jetzt haben wir also, wenn wir mal alles zusammennehmen, alle vier Aussagen: Er kommt am Tag, er kommt in der Nacht, er kommt plötzlich und für alle Menschen. Jetzt müssen wir unsere Konsequenz daraus ziehen. Was bedeutet das?
Die Erde ist eine Erdkugel, oben an einem Pol ist Nacht und am anderen Pol ist Tag.
Ja, nicht am Pol, sondern auf einer Seite, ja? Die Erde dreht sich um die Polachse. Die Erde, wie wir es heute ja wissen, die Erde wird ist also ein sphärischer Körper, also fast genau eine Kugel, und wird also angestrahlt vom Licht der Sonne. Die Sonne steht fest bezüglich der Erde und die Erde dreht sich einmal um die Sonne und um die eigene Achse. Und durch die Drehung um die eigene Achse kommt eben Tag und Nacht zustande. 50% der Erde sind also der Sonne zugewandt, bekommen das Sonnenlicht, und 50% sind der Sonne abgewandt. Dort ist also Nacht. Bei der Wiederkunft wird es so sein, das wird ja plötzlich sein, in einem Nu. Das wird also 50% der Erdhälfte treffen zur Tageszeit und die andere Erdhälfte wird es zur Nachtzeit erleben. Ja, also beides. Wir wissen nicht mit Krelin, wo wir da sein werden. Ob gerade auf der Nacht- oder Tagseite. Das wird sich aber dann zeigen oder wo wir auch herkommen. Und alle Menschen, wir sehen also, das passt alles zusammen, Tag und Nacht und alle Menschen, egal ob wir in Australien wohnen oder in Deutschland oder in China oder Amerika, alle werden ihn gleichzeitig sehen. Das geht ganz einfach. Ich habe vor einigen Jahren hier mal, ich weiß nicht, da waren Sie vielleicht nicht hier, manchmal einen Vortrag gehalten über Raum und Zeit und über Dimensionen. Und da habe ich also dargelegt, dass bei einer höheren Dimension jede andere Dimension eingebettet ist in der darunterliegenden. Und so dass also von einer höheren Dimension der gesamte Raum, der darunter liegt, vollständig erfasst wird. Da Jesus aus der höheren Dimension kommt, aus der für uns im Augenblick unsichtbaren Dimension, denn eine höhere Dimension ist für uns unsichtbar, darum, wenn er dort kommt, wird er, das heißt ja auch in Macht und Herrlichkeit kommen, er kommt nicht als Mensch, wie damals in Bethlehem, sondern in der ganzen Macht und Herrlichkeit, und dann werden ihn alle aus der höheren Dimension sehen. Ja, ähnlich so wie der Stephanus, wo der Himmel sich auftat, wo er auch in die höhere Dimension hineinschauen konnte, weil Gott die Gardine weggezogen hat zur höheren Dimension, so kann man es ja sagen. Und so ist es hier auch bei der Wiederkunft. Und hier können wir jetzt die Schlussfolgerung ziehen, die Erde muss eine sphärische Gestalt haben. Ob nun genau eine Kugel, ist egal, aber mindestens also eine kugelförmige, eine, wo man also drum rumfahren kann und eine drehbare Gestalt, dass die Erde auch noch sich dreht. All das ist daraus zu erschließen. Und ich sage mal, es kann sein, vielleicht geben das mal irgendwelche Quellen her, dass der Kolumbus diese Bibelstellen kannte und sie so zusammengesetzt hat, dass er zu dieser Schlussfolgerung kam. Also wir können, wenn die Bibel wirklich wahr ist, und das habe ich Ihnen vorhin gezeigt, dass sie wirklich wahr ist in allen Aussagen, dann kann man auch solche Aussagen nehmen, auch solche, die nicht explizit dort stehen, um eine neue Aussage herauszufinden. Das muss man sehr behutsam machen, mit großer Sorgfalt, aber wie man hier sieht, ist das machbar. Ja? Das überhaupt eines der wichtigsten Auslegungsprinzipien, würde ich sagen, an der Bibel. Die Bibel ist ja ein endliches Buch. Nein, ein endliches. Ein endliches, je nach Buchstaben, Dicke 2, 3 oder 5 Zentimeter dick. Und da sind alle Informationen drin, die Gott uns gegeben hat, über den Glauben, über Gott, über Jesus Christus, über die Heilsgeschichte und alle Dinge sind dort enthalten. Das ist natürlich eine große Fülle an Informationen. Vieles steht direkt dort, aber noch viel mehr ist durch Verknüpfung der verschiedenen Textteile zu finden, wenn wir sie kombinieren. Und das ist eigentlich das, was wir mehr und mehr üben müssen, an der Bibel zu arbeiten, die Bibel gut zu kennen, um diese Querverbindung auch zu wissen, dass wir wissen, dazu passt eine andere Stelle auch. Und dass wir die verknüpfen und dann zu einer Aussage kommen. Ich will Ihnen mal ein anderes Beispiel nennen, eine Frage, die mir oft gestellt wird. Wie konnten dann die Söhne von Adam und Eva heiraten? Oder wen haben die geheiratet? Das ist immer eine Frage, die gestellt wird. Ja, das ist doch keiner, den die heiraten konnten. Nicht? Und dabei lässt sich das, wenn man einmal sorgsam die Bibel liest, sehr leicht feststellen. Da steht, dass sie Söhne und Töchter gehabt haben. Sehr viele. Das steht geschrieben. Ich habe jetzt die Stelle im Augenblick nicht zur Hand, kann man aber sofort nachschlagen, wenn wir es nachher nochmal nachsehen wollen. Das steht also eindeutig da. So können wir durch Schlussfolgerung sagen, da es keine anderen Menschen gab, da Adam und Eva zuerst geschaffen worden und nur die Nachkommenschaft da war, war genug Potenzial da, um auf den Heiratsmarkt zu gehen. Nicht? War gar kein Problem. Und untereinander, also in der Verwandtschaft, unter Schwestern und Brüdern, war auch das Heiraten möglich, weil man noch so dicht an der Schöpfung war. Erst später gibt es einen Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt sollt ihr nicht mehr heiraten innerhalb der Verwandtschaft. Ja? Das wird ganz genau, gibt es den Zeitpunkt, wo das nicht mehr sein soll. Und in dieser Spanne vorher war das ohne weiteres möglich. Wir sehen also, durch Schlussfolgerung können wir immer wieder auch Erkenntnisse finden, die in der Bibel dargestellt sind. Dies war hier nun mal so ein Beispiel. Ja, ich mache jetzt erstmal hier einen Punkt und möchte einfach jetzt auch wieder die Gelegenheit geben, dass auch hier noch Fragen gestellt werden können. Ein Beweis ist eine sichere Aussage, die Sie gewonnen haben aufgrund von wissenschaftlichen Schlussfolgerungen. Das ist ein Beweis. Und ein Beweis, es gibt also einen Beweis in strenger Form, gibt es nur in der Mathematik. Aber jetzt muss man dazu sagen, die Mathematik hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Unabhängig, ob es die Wirklichkeit gibt oder nicht gibt, können wir Mathematik machen. Ja? Also können wir sagen, umgekehrt sagen, in unserer naturwissenschaftlichen Wirklichkeit, wo wir forschen und so weiter, da können wir nichts beweisen. Wir können nur feststellen, dass das so ist, ja, und beobachten das und beschreiben. Das ist auch die Aufgabe der Naturwissenschaft. Das ist kein Beweis, nein. Nein, das ist kein Beweis. Ich denke, wenn ich das beschreibe, der Apfel ist rund, dann ist das ein Beweis, dass er rund ist. Nein, da haben Sie den, dann haben Sie den Apfel beschrieben. Das ist eine Beschreibung. Eine wissenschaftliche Aussage ist folgende. Wenn Sie irgendetwas herausgefunden haben und eine Gesetzmäßigkeit beschreiben und die dann auch gültig ist für unbekannte Fälle, wo Sie nichts wissen, wo man das dann auch tun kann, das ist Wissenschaft. Das ist also, dann machen Sie eine wissenschaftliche Folgerung. Also beispielsweise, wenn die Leute der Mechanik herausfinden, wie die Tragfähigkeit von Beton und Stahl und so weiter ist und das alles beschreiben und sagen, so ist das. Und wenn Sie jetzt eine Brücke bauen, nach den Gesetzmäßigkeiten, die man kennt, dann wendet man das an. Auf einen unbekannten Fall, also eine Brücke, die man noch nie gebaut hat, mit entsprechender Spannweite und so weiter, wenn das alles gebaut wird, dann wendet man das an. Und zwar aufgrund von Naturgesetzen. Die Naturgesetze erlauben uns, das ist die strengste Form der Aussage, wo wir sagen, da können wir uns darauf verlassen. Aber auch Naturgesetze sind nicht beweisbar. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel sehr deutlich machen, und zwar an dem Energiesatz. Der Energiesatz ist eine Aussage der Physik, dass die Energie in unserem Universum nicht vernichtet werden kann und auch keine hinzukommt. Es wird nur umgewandelt. Das hat ein Arzt herausgefunden mit dem Namen Robert Meyer. Das hatte er einfach aufgrund seiner medizinischen Untersuchung einfach mal in der Bilanz festgestellt. Er wurde natürlich angegriffen, als er diese Aussage so formuliert hat, aber es hat sich nachher herausgestellt beim Prüfen dieses Satzes, dass er in jedem Prozess stimmt. Sie können irgendeinen beliebigen Prozess nehmen und dann feststellen, ob die Energiebilanz vor oder nachher stimmt. Also die zugeführte Energie und das, was man nachher hinterher sieht, dass das alles übereinstimmt in der Bilanz. Das stimmt immer. Alle diejenigen, die in der Vergangenheit ein Perpetuum mobile gebaut haben, also eine Maschine, die ohne zugeführte Energie von alleine läuft, da haben viele Leute Energie reingesetzt, um das zu konstruieren und zu bauen. Es hat nie funktioniert. Diese Leute haben, und jetzt will ich mal ganz vorsichtig sein, in Gänsefüßchen, bewiesen, dass der Energiesatz gilt. Sie haben gezeigt, es ist unmöglich, eine Maschine zu bauen, die den Energiesatz verletzt. Das ist bisher nie gelungen. Aber auch durch alle diese Beispiele ist der Energiesatz nicht bewiesen worden. Wir fliegen heute zum Mond und alle Raketen, die konstruiert werden und berechnet werden, werden berechnet unter der Voraussetzung des Energiesatzes, dass der gilt. Aber niemand wusste, ob der Energiesatz auch hinter dem Mond gilt. Woher weiß man das? Weiß niemand. Man hat angenommen, wir setzen das einmal an, man hat das ausprobiert und siehe da, es ging. Also jetzt wissen wir auch auf dem Mond und so weiter gilt auch der Energiesatz. Das war nur eine Annahme. Niemand konnte das beweisen, dass das so ist. Ja? Also seien wir bei dem Wort Beweis sehr, sehr vorsichtig. Da möchte ich Sie wirklich sensibilisieren, dass man außerhalb der Mathematik nichts beweisen kann. Das sind alles Folgerungen, die wir aus Beobachtungen ziehen, und weil wir haben das immer wieder beobachtet, also wird das sein. Es gibt uns niemand die Gewissheit, dass das morgen auch so ist. Ja? Wir können es an einem anderen Beispiel vielleicht sehr gut nachvollziehen, wo wir auch das Ergebnis wissen. Wir können sagen, morgen früh geht die Sonne auf. Würden wir sagen, weil das gestern so war und vorgestern so war und vorvorgestern, wird das auch morgen sein. Es wird dann auch übermorgen so sein. Und so werden wir folgern. Das aber können wir nicht beweisen. Wir können nur sagen, das ist in vielen Jahrhunderten immer so gewesen. Das können wir sagen, das stimmt. Aber wir können nicht beweisen, dass es morgen auch ist. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass es einen letzten Tag der Weltgeschichte sein wird, wo es das auch nicht mehr sein wird. Nicht? Wir können das aber auch nicht beweisen. Also ist genau richtig, nicht? Also dass man in der Aussage vorsichtig sein muss. Und jetzt vielleicht noch eine Ergänzung zum Glauben. Wir können niemanden den Glauben beweisen. Das ist ein großer Fehler, den ich am Anfang gemacht habe meines Glaubens, als würde ich einem anderen den Glauben beweisen können. Das geht auch nicht. Sondern wir können, und das sehen wir, wie die Bibel sehr präzise, sehr exakt, auch wissenschaftlich sehr genau. Ich schätze das immer, dass die Bibel auch von daher sehr genau ist. Darum sagt die Bibel auch nur, wir sollen die Zeugen sein, Jesu. Jesu Zeugen sollen wir sein. Seid meine Zeugen. Das ist auch eine Methode der Informationsübermittlung, dass wir glaubhaft in Zeugenform das wiedergeben. Das wird auch Leute in Bewegung bringen. Und das ist sozusagen quasi ein Beweis, aber kein echter Beweis, sondern sie werden daran erkennen und sie werden das dann auch nachvollziehen oder auch nicht. Auch wenn ich hier diese Berechnung gemacht habe, habe ich damit nicht die Wahrheit der Bibel bewiesen. Um das nochmal einschränkend zu sagen. Ich habe nur gezeigt, wie glaubwürdig sie ist. Ja? Aber auch das ist kein Beweis. Ein Beweis gibt es nicht. Man kann allerdings, wie gesagt, auch durch Rechnungen vieles plausibel machen. Ja, auch meinetwegen bei der Dichte dieses DNS-Moleküls, bei der Informationsspeicherung kann man sehr viel anschaulich darstellen. Auch das ist kein Beweis für Gott. Ich habe mal einen Vortrag gehalten vor Ingenieuren über den Informationsbegriff. Ich habe nur über Informationen gesprochen, wie Information entsteht, wie sie gespeichert wird und habe auch diese DNS-Moleküle genannt und so weiter. Am Ende, es war keine christliche Veranstaltung, da meldete sich ein Diskussionsteilnehmer und er sagte, was Sie uns heute vorgetragen haben, war das ein Gottesbeweis? Der hat schlussfolgernd gedacht. Das muss man sagen. Er hat einfach gedacht, ja, was der gesagt hat, diese Dinge, diese Speichertechnik, diese Dinge, das muss doch ein Gott gemacht haben, hat er erkannt. Und da habe ich ihm darauf geantwortet, das war kein Gottesbeweis, aber ich sage, wenn wir diese Dinge weiterdenken, zu Ende denken, dann werden wir dorthin kommen. Das ja. Sie geben uns den Hinweis. Ja. Gut. Weitere Fragen noch? Ja, bitteschön.
Ich habe in einem Kalender vor kurzem gelesen, in der Mathematik gibt es ja Grundannahmen, dass die sogenannten Aktionen, die eben auch nicht gemeint sind, die gehören sozusagen Voraussetzungen, wie 1 und 1 und 2. Und mehr brauchen wir an Gott auch nicht zu glauben, als an dieses Aktion in der Mathematik, um zu leben.
Ja. Ja, das stimmt auch in gewisser Weise, was Sie da sagen. In der Mathematik haben wir einige Axiome. Axiome sind auch nicht beweisbar, aber sie sind so plausibel, dass man sie einsehen kann. Ja, also zum Beispiel, wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, sind die untereinander gleich. Also wenn a gleich x ist und b gleich x ist, dann ist a gleich b. Das sieht man ein, das kann man auch nicht beweisen, ist aber so trivial, dass man sagt, gut, das sieht man ein. Und es gibt noch einige andere Axiome, die Grundpfeiler der Mathematik bilden und darauf baut sich alles auf. Und man kann das auch übertragen auf die Bibel, dass die Bibel in ähnlicher Weise vorgeht, indem sie zum Beispiel sagt, im ersten Satz, am Anfang schuf Gott. Das ist auch nicht beweisbar. Das steht aber da. Und dann sehen wir, wie dieser Gott nachher ständig in Kontakt tritt mit den Menschen und sie die Erfahrung gemacht haben mit diesem Gott. Und er sich ihnen bezeugt hat auch. Das ist aber vergleichbar, was Sie sagen, ja.
Mhm. Ja, bitte. Kann ich denn nachweisen, dass mein Kind ist? Ist das ein Beweis?
Nein, Sie können mir höchstens einen Ausweis zeigen oder sonst was. Sie können es mir auch nicht beweisen. Ja, das sind streng genommen keine Beweise. Das sind, wissen Sie, wir reden von Indizienbeweisen vor Gericht. Und wir wissen auch, dass manche Beweiskette falsch gewesen ist, die als Beweis genannt worden ist. Es sind Leute verurteilt worden mit einer Indizienbeweiskette und hat sich später herausgestellt, als sie vielleicht schon hingerichtet waren, dass es falsch war. Ja, deswegen, was man tun kann in der Wissenschaft, man kann falsifizieren, wie wir sagen. Man kann eine Aussage, die sehr angriffig formuliert ist, die kann man zu Fall bringen. Also mal ein Beispiel. Angenommen, ich stelle den Satz auf, alle Schwäne sind weiß. Dann ist dieser Satz sehr angriffig formuliert. Den kann ich eigentlich nicht beweisen. Ich kann Ihnen 1000 Schwäne holen und kann sagen, hier, die sind wirklich alle weiß. Und jetzt bringt jemand noch irgendwo aus Südeuropa oder sonst wo Schwäne und die sind auch weiß. Nicht? Und sagt einer, ja, aber wir haben die Schwäne aus Russland noch nicht gehabt. Und der bringt einen aus Russland, die sind auch weiß. Und so immer wieder weiße Schwäne. Ist der Satz damit bewiesen mit weißen Schwänen? Nein, man hat durch viele Beispiele zeigen können, ja, die Schwäne sind weiß und dann formulieren wir vielleicht, alle Schwäne sind weiß. Das ist ein guter wissenschaftlicher Satz insofern, weil er sehr angriffig formuliert ist. Wissenschaftliche Sätze müssen angriffig formuliert sein in der Weise, dass sie durch ein Gegenbeispiel kippen können. Dann sind sie gut formuliert. Nur solche Sätze sind wertvoll. Der Energiesatz ist in dieser Weise wertvoll, weil ein kleines Experiment diesen Satz zu Fall bringen kann, nämlich wenn die Bilanz nicht stimmt. Und jetzt kommt die Sache mit den weißen Schwänen. Und wenn jetzt irgendjemand einen einzigen schwarzen Schwan bringt, die es ja auch gibt, nicht, dann ist der Satz zu Fall gebracht. Also zu Fall bringen, falsifizieren kann ich. Aber ich kann die Wahrheit, also ich kann nicht verifizieren, wie wir sagen. Den Begriff gibt es zwar in der Wissenschaft, verifizieren, aber der ist nicht ganz korrekt. Wir können nicht verifizieren, wir können nur falsifizieren. Ja, ist etwas schwierig, das ist ein bisschen Wissenschaftstheorie. Aber es ist manchmal gut, wenn wir diese Dinge auch vom Glauben her wissen. Weil wir dann, wir können zwar ganz gewiss überzeugt sein durch unsere Erfahrung, das ist alles richtig, das entspricht einem Naturgesetz, so sicher sind wir wie in einem Naturgesetz. Wir können so sicher sagen und so gewiss, dass wir errettet sind. Das ist wie ein Naturgesetz, von derselben Qualität. Aber auch das Naturgesetz ist nicht beweisbar. Und ich kann auch keinem anderen beweisen, dass ich errettet bin. Ich kann ihm das nur bezeugen. Ja, merken wir, das sollten wir sehr genau auseinanderhalten können, um auch anderen zu helfen an der Stelle. Ja, gibt es noch eine Frage? Gerade so. Fragen Sie alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, aber es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten. Die Seminare gehen noch weiter. Aber was das? Gut, dann machen wir erstmal hier einen Punkt. Dann möchte ich Ihnen herzlich danken fürs Mitmachen auch, dass Sie so lange zugehört haben und so viel Geduld gehabt haben. Ihnen weiterhin Gottes Segen hier noch auch für die kommenden Tage, dass Sie hier noch viel Informationen hören und aufnehmen können.